Radio Dreieckland. Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. August 1993.
Herzlich willkommen zum Tagesinfo am heutigen Dienstag, am 3. August dieses Jahres. Wir fangen gleich, ohne viel Zeit zu verlieren, an mit den Themen.
Kooperation von Alternativprojekten. Dies ist das Ziel einer Tragung, die in Kürze stattfinden wird. Übergreifende Referate über Vernetzung im sozialen Bereich sind ebenso geplant wie Diskussionen über mangelnde rechtliche Möglichkeiten, Kollektive auch offiziell als solche zu führen.
Frauenkasse in Sachen Abtreibung. Bereits Anfang Juni wurde eine Solidarkasse von Frauen gegründet. Dies mit dem Ziel, Frauen Abtreibung zu ermöglichen, ohne sich den Prozeduren des Sozialamtes aussetzen zu müssen. Ein Gespräch mit einer der Berliner Initiatorinnen.
Mir Sada, Frieden jetzt. Dies ist das Motto eines Friedenskonvois, der sich dieser Tage auf den Weg nach Sarajevo macht. Initiiert ist er von verschiedensten Friedensgruppen in ganz Europa. Eine Gruppe wird morgen in Tübingen losfahren. Während der letzten Vorbereitung sprachen wir kurz mit ihnen.
Turbulenzen im europäischen Währungssystem. Das vergangene Wochenende war das schwärzeste seit Bestehen des EWS. Die Währungen gerieten so stark ins Schwanken, dass es schließlich zu der Bankrotterklärung des EWS kam. Hintergründe von einem Kenner der Szene. Und anrufen könnt ihr natürlich auch. Telefonnummer?
Ja, unter der Nummer 31028. Und für diejenigen, die außerhalb von Freiburg wohnen und von daher auch da anrufen, von da aus anrufen, ist es noch mit der Vorwahl 0761.
Eine Kurzmeldung noch vor alledem. Alljährlich begehen Faschisten hierzulande den Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess, durchweg in Wunsiedel. Dieses Jahr soll dies anders sein. Der Aufmarsch wurde von Wunsiedel nach Wiesbaden verlegt. Diese Entscheidung fiel, weil die Faschisten ein Verbot ihrer Aktivitäten in Wunsiedel befürchten. In Wiesbaden, so ihre sogenannte Logik, könne ein Verbot nicht durchgesetzt werden, da dort ja auch eine Demo anlässlich der Ermordung von Grams stattfinden durfte. Unterdessen stehen die Sicherheitsbehörden dem wachsenden Rechtsradikalismus zunehmend machtlos gegenüber. So sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Zuber, die Behörden seien an eine Grenze gelangt und könnten nur noch mit Hilfe der Bevölkerung vorankommen. Polizei und Verfassungsschutz arbeiteten zwar fieberhaft, sie könnten aber nicht alle Menschen und Objekte schützen. Nach den Worten von Zuber bedroht der rechte Terror mehr als 6,5% der Bevölkerung. Und wörtlich, insoweit unterscheidet sich der Terror von rechts grundlegend von dem der RAF, die sich gegen einige Symbolfiguren aus Politik und Wirtschaft richten. Höchste Zeit also, dem rechten Terror auf allen Ebenen und mit allen Mitteln Grenzen zu setzen und zumindest Veranstaltungen anlässlich dem Todestag des Hitler-Stellvertreters zu verbieten. Übrigens, einer der Mittäter bei den Krawallen in Rostock ist heute verurteilt worden. Der 20-jährige Ausländerfeind war wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen schweren Landfriedensbruchs angeklagt. Seine Strafe: 7 Tage gemeinnützige Arbeit. Kooperation und Vernetzung ist das Motto einer Tagung, die in einigen Wochen stattfinden wird. Eingeladen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbstverwalteter Betriebe. Ziel der Tagung ist, Vernetzung innerhalb der Projekteszene zu diskutieren und zu fördern, andererseits aber auch bereits vollzogene Vernetzungsansätze nach außen zu dokumentieren. Vorgesehen sind eine ganze Reihe von Referaten, Arbeitsgruppen, aber auch offener Foren, sodass Erfahrungsaustausch, aber auch die Entwicklung von Zukunftsvorstellungen möglich sind. Zentral mit der Organisation befasst ist Burkhard Flieger. Mit ihm nun ein kurzes Gespräch zu dieser Tagung.
soll jetzt sich die in den letzten Jahren stattgefundene Verbreiterung und Differenzierung vieler alternativer Betriebe, selbstverwalteter Betriebe und Projekte soll dort dargestellt und auch wieder zusammengeführt werden. Zu dem Zweck versuchen wir, eine Dreiteilung dieser Veranstaltung zu machen. Das eine ist im ersten Teil einfach eine Art Überblick, was in den letzten Jahren sich an Branchenverbänden und Zusammenschlüssen von Projekten getan hat, sei es von alternativen Schulen, sei es dem Verbund der Versicherungsräten mit AIR geschrieben oder dem Verbund der selbstverwalteten Fahrradbetriebe. Der zweite Teil ist dann stärker fachorientiert, sprich es soll Wissen erarbeitet und vermittelt werden, wie so eine Kooperation anzugehen ist, wie Vernetzungen Öffentlichkeitsarbeit machen können oder welche internen Strukturen und Konflikte beispielsweise zwischen ehrenamtlicher Arbeit und hauptamtlicher Arbeit geschehen können und wie man damit umgehen kann und so weiter und so fort. Und der dritte Teil, das ist eigentlich das Komplizierteste an dieser ganzen Veranstaltung, ist die sogenannte Alternativenversammlung. Dort finden sich dann verschiedene Projekte bzw. Zusammenschlüsse zusammen und sollen und wollen gemeinsam über neue Institutionen der Vernetzung diskutieren und möglichst eine Entscheidung fällen. Unter anderem haben ihre Beteiligung zugesagt, von der TAZ über Ökobank bis hin zum VDP, das ist der Verband der Deutschen Produktivgenossenschaften, ein in Ostdeutschland angesiedelter Zusammenschluss neuer genossenschaftlicher und alter genossenschaftlicher Betriebe.
Soll sowas aber dann schwerpunktmäßig in die Richtung gehen, dass eine theoretische Auseinandersetzung eher gefördert werden soll? Ich frage das deshalb, weil eine Vernetzung innerhalb einer bestimmten Branche, also beispielsweise der Fahrradläden oder der Schreinereibetriebe oder, die findet ja mit Sicherheit branchenintern schon statt.
Ja, Theorie ist natürlich hier ein weiter Begriff. Es soll natürlich irgendwie Dinge, Sachen erarbeitet werden, die ein bisschen umfassender oder grundlegender sind. Aber der Anspruch der Beteiligten ist immer, umsetzungsorientierte Dinge zu machen. Und insofern wird das doch dann sehr anwendungsorientiert, wie man zum Beispiel, was weiß ich, Erscheinungsbild, wie man Presseerklärungen schreibt, wie man Versammlung leitet und solche Dinge werden dort ganz konkret angegangen. Intention oder Absicht dabei ist allerdings nicht nur, dass dies branchenorientiert gemacht wird, sondern diese Branchen, die für sich mittlerweile oft sehr gut funktionierende Zusammenhänge darstellen, dass die wieder auch zu einem Austausch kommen und erstmal erfahren, welche Schwierigkeiten oder Leiden in den einzelnen Branchen vorhanden sind, aber auch, um wieder gemeinsam Dinge anzugehen, die über die Branchenvernetzung hinaus relevant sind für solche Kooperationen.
Geht sowas auch in Richtung Lobbyarbeit, sich gegenüber der, sagen wir mal, herrschenden Vorstellung von wirtschaftlicher Organisierung oder auch von eben diesem ganzen kapitalistischen Produktionsprozess, um sich dagegen abzugrenzen und auch so ein Stück eben Lobbyarbeit zu machen?
Es ist ein heimlicher Wunsch dabei, genau diese Interessensvertretung für den Bereich Selbstverwaltung und Alternativökonomie wieder stärker anzugehen. Es hat ja schon mehrfach Versuche in der Richtung gegeben. Unter anderem war es mal die BAG, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Netzwerke, die das auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Bisher sind allerdings immer alle Ansätze, die einen Vertretungsanspruch für diesen Selbstverwaltungsbereich aufgebaut haben, gescheitert an den verschiedenen ausdifferenzierten Interessen. Und der Wunsch ist natürlich, dass die vielen gut funktionierenden Branchenzusammenschlüsse doch mit der Weile, weil sie eben gut funktionieren, auch ein stärkeres Interesse haben Richtung Lobby- und Interessensvertretung auf Bundesebene oder sogar auf EG-Ebene zu machen. Wichtig ist es unter anderem natürlich für die vielen Verteilung von Subventionen, Fördermitteln und so weiter und so fort. Ist es unter anderem auch für die Entwicklung und Durchsetzung einer genossenschaftlichen Rechtsstruktur. Bei vielen Unternehmen, die in dem Bereich arbeiten, müssen auf klassische kapitalistische Formen wie die GmbH beispielsweise zurückgreifen, weil die Genossenschaft als Rechtsform von den Genossenschaftsverbänden zu sehr besetzt ist. Und es geht natürlich auch dabei, bestimmte Sachen wie Weiterbildung und Qualifizierung bundesweit besser zu organisieren und dadurch wirkungsvoller zu machen.
Du selbst arbeitest in einer Gruppe mit, die nennt sich Netz. Was ist denn jetzt euer, sag mal, Unterschied zu dieser BAG, die du gerade genannt hast?
Das Netz ist ein Zusammenschluss von Betrieben und Projekten, im Gegensatz zur BAG, die eher ein Zusammenschluss von Netzwerken war, wo hauptsächlich Einzelpersonen sich zusammengeschlossen hatten, die diesen Bereich Selbstverwaltung fördern und unterstützen wollten. Das Netz versucht sehr professionell eine Art Dienstleistungsorganisation für diesen Sektor aufzubauen. Das geht von Richtung Altersversorgung für die solche Betriebe, weil viele Jahre lang in diesem Bereich mehr oder weniger unabgesichert gearbeitet haben und von daher nicht einen vernünftigen Rentenanspruch haben. Es geht sehr stark in Richtung Qualifizierung, weil viele Betriebe und Projekte, die dort arbeiten, mittlerweile nicht einfach mehr jemand einstellen, nur aufgrund von Sympathie, sondern auch wollen, dass der oder die einigermaßen von der sozialen Fähigkeit, Umgangsfähigkeit, Diskussionsfähigkeit bereit ist, sich in so einen Betrieb einzufinden, als auch Sachwissen hat wie Buchhaltung, Rechnungswesen oder Ähnliches. Und von da unterscheidet sich das Netz sehr stark von dem alten BAG-Ansatz. Hinzu kommt, dass wir auf Netzebene auch stärker versuchen, eine Regionalisierung mittlerweile einzuleiten und in Städten oder in Regionen wie Bayern, Hessen und Bremen auch so etwas schon existiert. Und auch gerade in Baden-Württemberg, wir versuchen sowas aufzubauen.
Jetzt gab es ja hier bei uns im Raum Freiburg das Netzwerk Dreieckland. Das hatte sich ja eher in so einem Bereich aktiviert, wo es darum ging, zum Beispiel Kredite an Land zu ziehen für einzelne Betriebe, also Privatpersonen aus einem Solidarumfeld zu mobilisieren, die dann ihr Geld statt auf eine Bank zu bringen, direkt Projekten zur Verfügung stellen. Ist sowas bei euch auch eines der Arbeitsfelder?
Im Bereich Direktkreditvermittlung sind wir überhaupt nicht tätig. Allerdings versuchen wir Branchenverbänden, die im Aufbau sind, dadurch zu unterstützen, indem wir ihnen Möglichkeiten, wo Gelder, Förderungsmittel herzubekommen sind, dort entsprechende Antragsunterstützung bis hin auch selber diese Anträge schreiben. Also auf jeden Fall in der Richtung dann Lücken versuchen zu finden, um dort Gelder locker zu machen. Aber ansonsten ist für uns der Geldbereich eher einer, wo wir uns ein bisschen raushalten, wo halt die Ökobank oder die verschiedenen Stiftungen, grünnahen Stiftungen eher tätig sind, während wir, wie gesagt, im Bereich Qualifizierung, Altersversorgung und eigentlich auch eventuell, das ist eben noch nicht klar, den Bereich Interessensvertretung, Lobbyarbeit stärker auf unsere Fahnen geschrieben haben.
Du sprichst jetzt so in so einem Nebensatz die Ökobank an. Ist denn nicht eure Intention, in erster Linie dazu beizutragen, dass Leute direkt, also wenn ihr überhaupt in so einem Bereich dann mal die Stimme erhebt, dass Leute direkt Betrieben Kredite geben? Zum einen, weil es finanziell vielleicht sinnvoller ist, aber auch um so eine Bewusstseinsarbeit ein Stück weit für bestimmte Betriebe zu schaffen?
Ich wäre immer ein Vertreter von beiden Aktivitäten zugleich gewesen, also dass sowohl die Direktkreditvermittlung sicherlich eine der kostengünstigeren und sinnvolleren Formen ist und auch eine direkte Form von Nähe und Überschaubarkeit und Durchschaubarkeit schafft. Aber sicherlich ist Geld ohne die Organisation einer Bank, wenn man sich nicht dauerhafter engagieren und informieren will, auf Dauer nicht so einfach zu verwalten. Und von daher sehe ich auch immer die Aktivitäten der Ökobank als sinnvoll und zweckmäßig an.
Wer also noch Interesse hat, sich für die Tagung anzumelden, kann das noch wann, wo tun?
Die Tagung selber fängt ja am 13. August an. Und von daher sollte möglichst mindestens 5 Tage vorher spätestens die Anmeldung eingetroffen sein. Und der oder diejenige müsste sich wenden an Burkhard Flieger, wie Flugzeug, Erwinstraße 29 in 79102 Freiburg. Und die Telefonnummer wäre 709023.
Dann herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
Danke.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. August 1993.
3 Tage nachdem in Karlsruhe der Urteilsspruch zum Paragraphen 218 gefällt worden war, gründete sich in Berlin eine Frauenkasse, die sich das Ziel setzte, Frauen eine Abtreibung zu ermöglichen, ohne dass sie beim Sozialamt betteln gehen mussten. Dies wurde notwendig, nachdem die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von den Krankenkassen so interpretiert wird, dass eine Abtreibung nur im Falle einer kriminologischen, medizinischen oder embryopathischen Indikation von den Krankenkassen finanziert wird. Das heißt, dass von Krankenkassen nur noch Abtreibungen bei Vergewaltigungen, Gefährdung der Frau oder schweren Missbildung des Embryos bezahlt werden. Die Frauenkasse entstand im Zusammenhang mit dem Berliner Frauenbund. Dieser Frauenbund besteht seit 1945. Damals wollten die Frauen an der Verfassung mitarbeiten, wollten Frauenpolitik fördern, sie wollten aber auch pragmatisch Frauen helfen. Das heißt, dass sie zum Beispiel unterstützt haben bei der Wohnungssuche oder durch Gründung von Nähstuben. In den 70er und 80er Jahren versuchte der Frauenbund verstärkt Frauen zu unterstützen, in ihren Möglichkeiten in die bezahlte Arbeitswelt einzusteigen. Ausbildung, Computerkurse, Umschulungen, Selbstbehauptungskurse wurden angeboten. Die Frauenkasse ist nun ein stärker politisches Projekt. Das Gründungskomitee besteht aus 6 Frauen. Unterstützt wird das Projekt von der Ärztekammer Berlin. Im Folgenden ein Interview mit Ika Klar, einer der Initiatorinnen von der Frauenkasse.
Was ist denn die Philosophie, die hinter der Gründung der Frauenkasse steht?
Wir haben so ein bisschen eine Philosophie. Also einmal sind alle Frauen, die im Gründungskomitee sind, sind eigentlich 218 geschädigt. Insofern, weil wir die Vergangenheit der Entwicklung des Paragraphen und der Urteile vom Bundesverfassungsgericht leidvoll miterlebt haben. Und von daher hatten wir nun eigentlich wirklich es satt, weiter politisch aufklärerisch zu wirken. Wir wollten handeln und haben dann eben ganz spontan die Frauenkasse gegründet. Und zwar aus 2 Gründen. Einerseits haben wir gesagt, es ist nun endlich an der Zeit, dass Frauen selbst bestimmen, ob sie das Kind kriegen wollen oder nicht. Das ist einfach eine menschliche Würdeforderung. Und das Zweite ist, dass wir der Auffassung sind, und darüber gibt es ja viele Untersuchungen, dass unerwünschte Kinder oft auch eine schwierige Lebenshaltung oder ein schwieriges Leben vor sich haben, weil die Unerwünschtheit sich immer wieder an allen möglichen Stellen dann bei ihnen niederschlägt und sie eigentlich kein sehr glückliches Leben führen. Das ist die andere Seite. Und da finde ich, sollte man schon die Selbstbestimmung der Frau achten, dass sie selbst sagen kann, ich will das Kind. Und wir denken auch, dass viele Frauen sich weniger gegen das Kind wehren, als mit dem Abbruch gegen diese gesellschaftlichen Mutter- und kinderfeindliche Politik.
Was haltet ihr von solchen Vorschlägen wie den der Frauenministerin aus dem Saarland?
Ja, die wollte auch noch die soziale Indikation etwa wieder einführen oder eingeführt wissen, wobei sie das jetzt wieder richtig gestellt haben, dass es nicht so ist. Wir sagen, wenn die soziale Indikation wieder eingeführt wird, neben den drei anderen Indikationen, dann haben wir die alte Regelung und kriegen überhaupt nicht mehr die Fristenregelung. Wir wollen ja, wenn wir nicht streichen können oder den Paragraph endlich streichen lassen können, dann wollen wir wenigstens die Fristenregelung haben.
Ja, wie sieht das genau aus mit dem Konzept der Frauenkasse?
Ja, also der Gang ist etwa der, jede Frau, die Abbruch durchführen lassen will, muss zur Schwangerschaftsberatung geben. Da kriegt sie dann eine Bescheinigung, und wie wir gehört haben von den Beratungsstellen, sind Frauen heute gar nicht mehr auf Konfliktprobleme eingestellt, sondern sie sagen, ich will mein Kind nicht haben und ich brauche eine Bescheinigung aus. Und mit dieser Bescheinigung gehen sie entweder zum Sozialamt, wenn die Beratungsstelle ihnen das zumutet oder auch sagt, du hast Chancen beim Sozialamt, oder aber die Beratungsstelle sagt gleich, sie haben da keine Chance aufgrund ihres Einkommens oder auch anderer Dinge. Und dann wenden Sie sich, dann gehen Sie zum Arzt Ihrer Wahl oder ein Arzt, der Ihnen von der Beratungsstelle empfohlen wird, und der rechnet mit uns ab. Das heißt, die Frau braucht eigentlich kein Geld zu bezahlen, sondern sie bekommt da ihren Abbruch und der Arzt schickt uns eben seine Liquidation.
Ja, ihr bekommt jetzt Spendengeldern.
Ja.
Wo wird dazu aufgerufen?
Na, im Augenblick, wir haben ja in zwei überregionalen Zeitungen in der Zeit und der Frankfurter Rundschau seinerzeit aufgerufen, Und wir haben in der Taz aufgerufen und in einer Ostberliner Zeitung. Dann darüber hinaus haben wir also Artikel schreiben können oder es sind geschrieben worden, sodass also von uns ab und zu die Rede ist. Und auf diese Weise melden sich dann mitunter betroffene Frauen von uns oder aber auch die Schwangerschaftsberatungen, mit denen wir hier in Berlin jedenfalls Kontakt haben, die machen auf uns aufmerksam. Und nun ist es so, dass zwischen Ärztekammer und Berliner Frauenbund eine Kooperationsvereinbarung getroffen worden ist. Danach wird jetzt die Ärztekammer an alle Berliner Gynäkologen einen Brief schreiben und sie fragen über Antrag, ob sie bereit sind, mit der Frauenkasse zusammenzuarbeiten. Das würde bedeuten, sie nehmen einen sozialverträglichen Preis für den Abbruch. Und das Zweite ist, man hat eine bestimmte Kontrolle auch, dass wir also unsererseits auch uns an die Ärztekammer wenden können, wenn wir irgendwo erfahren, dass ein Arzt oder eine Ärztin extrem hohe Preise nimmt. Und insofern können wir da die Frauen in ungewollter Schwangerschaft schützen. Das ist also ein Konzept. Und dann haben wir noch das Konzept, dass wir eben sagen, wir wollen ein Netzwerk, dabei sind wir schon dabei, ein Netzwerk aufbauen zwischen Beratungsstellen, Ärzten und Frauenkasse. Und zwar im ganzen Bundesgebiet. Wir haben mit der Zentrale Pro Familia Kontakt aufgenommen und da haben unser Material rübergeschickt und die schicken das weiter an ihre einzelnen Einrichtungen im alten Bundesgebiet. Und wir haben sehr viel Anfragen über Funktionen der Frauenkasse. Wie macht ihr das eigentlich? Und könnt ihr uns mal helfen, dass wir da ein bisschen Nachricht kriegen von euch, wen wir ansprechen sollen oder wie wir das machen sollen, etc.
Ihr arbeitet also mit den Beratungsstellen zusammen?
Ja.
Die dürfen das auch. Ich dachte nämlich, sie hätten eigentlich sehr strikte Bestimmungen.
Nein, insofern die Beratungsstellen können natürlich auf die Frauenkasse aufmerksam machen. Das ist das eine. Die Beratungsstellen geben meistens den Frauen, wenn die keinen Arzt ihrer Wahl haben, geben sie den Frauen eine Liste. Und die Frauen versuchen dann in ihrem Wohnbereich oder was ihnen besonders nahe liegt an Bereich, einen Arzt oder eine Ärztin anzurufen und sich dort anzumelden für den Abbruch. Und die Frauen, also die Schwangerschaftsberatungsstellen, gehen also jedenfalls pro Familie davon aus, dass jede Beratung offen sein muss. Ergebnisoffen. Es darf nicht, sie machen es nicht, die Frau zu einem Kind zu überreden, wenn die das nicht will. Und
du hast gesagt gerade eben, dass ihr auch mit anderen Beratungsstellen zusammenarbeitet, auch in anderen Bundesländern. Also könnte es sein, dass hier in Baden-Württemberg zum Beispiel eine Frau auch, also möglich wäre für eine Frau, sich an die Frauenkasse zu wenden und hier bei einer Ärztin meinetwegen Abbruch vornehmen zu lassen.
Ja, also wir haben bis jetzt drei Arztkontakte in der alten Bundesrepublik und einen Arztkontakt in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Ärzte haben teilweise hier angerufen, haben sich erkundigt und wir haben ihnen Material geschickt zur Abrechnung. Und es kann, weil wir ja sehr, sehr viel Spenden auch aus dem alten Bundesgebiet bekommen haben, aber auch aus den neuen Bundesländern verhältnismäßig Geld auch eingegangen ist, sodass wir sagen, natürlich unterstützen wir auch Frauen aus Baden-Württemberg, aus Köln oder wo immer auch, wenn sie es schafft, dass wir uns am liebsten den Arzt für die Frauenkasse einzunehmen, sodass der uns dann die Rechnung schickt. Da gibt es keine Probleme. In Hamburg klappt das, in München klappt das, in Gießen auch. Und es muss also eigentlich in anderen Bundesländern auch klappen. Das hat nur damit zu tun, dass es sich noch verbreiten muss.
Ja, soweit also das Interview mit Ika Klar. Wir wollen zum Abschluss nochmal dazu aufrufen, dass kräftig gespendet wird für die Frauenkasse. Und die Kontakttelefonnummer mit der Frauenkasse in Berlin ist 030 für Berlin und die Telefonnummer 213-5514. Die Spendennummer sagen wir euch am Ende der Sendung durch. Bis dahin könnt ihr euch ja nochmal einen Stift holen. Ansonsten ist sie auch zu erfragen bei Radio Dreieckland unter der Telefonnummer 31028 oder nachzulesen in der Taz vom Montag, den 2.8. auf Seite 4 unten.
Wenn jetzt jemand noch hier direkt zum Thema was sagen möchte, sollen Sie doch bitte anrufen, jetzt wenn die Musik kommt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. August 1993.
Auf herrschender Politikebene wird derzeit recht ausführlich diskutiert, inwieweit ein Eingreifen der USA in den Krieg in Ex-Jugoslawien, zumindest aus deren Sicht, sinnvoll sein könnte. Bei einem auf Betreiben der USA einberufenen Sondertreffen der NATO-Botschafter in Brüssel haben die NATO-Staatenvertreter dem Wunsch der USA bislang zumindest nicht offen zugestimmt, Angriffe eben auf serbische Stellungen in Bosnien fliegen zu dürfen. Auf dem Sondertreffen hieß es jedoch, Vorbereitungen hierfür würden getroffen. Hiermit zeigten sich die Vertreter der USA zufrieden. Entscheidende Schritte, sagten sie, seien auf den Weg gebracht. Aus taktischen Erwägungen üben die anderen NATO-Regierungen Zurückhaltung. Unkontrollierte Gegenschläge auf humanitäre, insbesondere UNO-Einrichtungen, seien zu befürchten. Unterdessen ist ein internationaler Friedenskonvoi nach Sarajevo aufgebrochen. Unter dem Motto Mir Sada, Frieden jetzt, ziehen Mitglieder von Friedensgruppen aus ganz Europa in das umkämpfte Gebiet, um die Logik des Krieges zumindest ein Stück weit zu unterbrechen. Aus Italien und Spanien sind Gruppen bereits aufgebrochen. Hier in der BRD ist Start, etwa von Gruppen wie Pax Christi oder dem Bund für soziale Verteidigung, am morgigen Mittwoch. Die Ankunft in Sarajevo ist für den 11. August geplant. Hier nun ein Gespräch mit einem der Initiatoren des Friedenskonvois Mir Sada nach Sarajevo.
Mir Sada ist ja ein Zusammenspiel von verschiedenen Friedensgruppen aus Europa, hat auch eine Vorgeschichte, wo Spanier, Italiener, Deutsche und Franzosen sich auf so ein gemeinsames Projekt geeinigt haben. Und so kam das zustande, dass vom 4. bis 14. August Mir Sada, ein Friedensmarsch in der Tradition von Gandhi, von Martin Luther King, gemacht werden soll, um ein Zeichen zu setzen von unten gegen diesen Krieg in Bosnien, Solidaritätszeichen für die Bevölkerung in Sarajevo. Das war also der Ausgangspunkt dieser Idee.
Mhm. Und auf den ist jetzt jemand Einzelnes gestoßen oder ging das jetzt hier von dieser Gesellschaft Kultur des Friedens aus oder weiß ich nicht, wie ist denn dieser Gedanke entstanden, Idee entstanden?
Es ist so, es gibt schon zwei so Friedenskarawanen, an denen wir teilgenommen haben. 91 im Oktober, da war der Krieg in Kroatien. Und da hatten wir durch alle Republiken des ehemaligen Jugoslawiens eine Karawane gemacht mit 800 Teilnehmern. Da haben wir mitgewirkt. Es gab eine zweite Karawane letztes Jahr, 92, die haben wir organisiert durch ganz Europa. Es war der Brückenschlag zwischen der Olympiastadt Sarajevo und Barcelona, damit eben nicht zwei Wirklichkeiten unverbunden nebeneinander stehen, nämlich dort die Spiele, das Fest des Friedens, der Völkerverständigung und dort die sterbende Stadt Sarajevo. Und die dritte Aktion, die jetzt anläuft, Mir Sada, ist so entstanden. Wir hatten am 8. Mai einen internationalen Friedenstag ausgegeben für ganz Europa und hatten eine Hauptkundgebung in Stuttgart mit der Hauptforderung, dass die Mächtigen Clinton, Jelzin sich in Sarajevo treffen sollten zu Verhandlungen, damit der Schutz der Bevölkerung garantiert ist und dass auch politisch wirklich was passiert, indem man sich nämlich in die Rolle der Opfer begibt. Wir hatten 1000 Karten an Kinkel geschickt und wir wissen, dass ja nichts rauskam seit Tokio, dass das Thema immer vertagt wird, sodass wir dann gesagt haben, wir selbst wollen das mit in die Hand nehmen. Da gab es dann in Wien während der Menschenrechtskonferenz ein Treffen und da hat sich herausgestellt, dass die Spanier eine Idee hatten, eine Karawane, die Italiener ein Friedenscamp und die Franzosen auch in Vorbereitung waren mit so einer Präsenz in Bosnien und wir mit der Idee einer Friedenskonferenz. Und da haben wir gesagt, wir schieben das alles zusammen zu einem Projekt, damit es auch eine stärkere Aktion wird und vor allem über die Grenzen hinweg. So ist Mir Sada dann entstanden als ein 10 Tage jetzt konzentriertes Projekt, wo wir dann versuchen, wie ich vorher geschildert habe, diese Zeichen zu setzen, Druck auszuüben, auch auf die Mächtigen wirklich Verhandlungen zu führen, die der Bevölkerung zugutekommen.
Und dann sollte es ja auch hier am 31. Juli vor den Vereinten Nationen in Genf eine Demonstration gegen den Krieg in Bosnien geben. Hat das stattgefunden?
Die hat stattgefunden. Es gab da mehrere hundert Franzosen waren in Genf, genau während der Verhandlungen in Front dieses Gebäudes. Und die sind dann direkt von dort losgezogen. Es ist so, dass wir mit zwei Sammelpunkten uns ja treffen in Split. Und die haben sich jetzt auf den Weg gemacht, die müssen heute ins Bild ankommen und wir fahren ja dann mit dem zweiten Schub, mit Italienern, Spaniern und so weiter und werden uns dann verbinden mit den Franzosen, wenn wir durchkommen.
Haben Sie denn auch für eventuelle Konfliktsituationen Vorbereitung getroffen?
Es ist eine Kriegsgegend und da sind alles Mögliche denkbar. Es sind gerade jetzt zwei Lastwagen von Gruppen hier auch aus Tübingen konfisziert worden, die unten waren in Tuzla, wo trotz Begleitschutz mit Panzern auch der Engländer zwei Lastwagen einfach beschlagnahmt worden sind, ohne dass dann die Möglichkeit war, da was zu unternehmen direkt vor Ort. Es sind Scharfschützen, es sind Heckenschützen da, kann viel passieren. Wir haben keine Westen da, wir haben auch keinen Panzerschutz. Wir haben um Präsenz gebeten, auch der UNPROFOR. Aber das ist eine Sache. Wir hoffen darauf, dass es Möglichkeiten ist. Die Führer wissen alle von Mir Sadar und sie haben auch auf ihre Art Unterstützung zugesagt, obwohl wir nicht wissen, oder wir wissen, dass das überhaupt nichts bedeutet vor Ort. Und so haben wir dann wirklich die Aufgabe, entsprechend der Route, wo Franzosen vor Ort sind und Rundfunkstationen aufgebaut haben an den Streckenabschnitten, werden wir jeden Tag unterrichtet über die Sicherheitslage und auch die Route wird rausgefunden. Und nach diesen Informationen werden wir unsere Entscheidung treffen müssen.
Aus welchem Spektrum kommen eigentlich die Organisatorengruppen?
Ja, das Spektrum ist sehr breit. Das ist vom Bund der Sozialen Verteidigung bis zur humanitären Organisation. Und interessant ist, dass die sich entschlossen haben, wie auch Caritas Italien oder Equilibris, eine Hilfsorganisation, die gesagt haben, wir kommen nicht mehr hinterher mit unseren Hilfslieferungen. Der Krieg ist einfach, zieht eine größere Blutspur und dass wir uns aufmachen müssen als humanitäre Organisation, ein friedenspolitisches Signal und auch zu setzen und Druck zu machen. Das finde ich bemerkenswert, dass in dieser Bandbreite ein gemeinsamer Nenner gefunden wird.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. August 1993.
Vergangenes Wochenende kam es zu der ernsthaftesten Krise seit dem Bestehen des europäischen Währungssystems. Durch das EWS werden die Wechselkurse der europäischen Währungen untereinander künstlich festgehalten. Handel und Währungstausch innerhalb der EG werden dadurch erst in der heute üblichen Weise ermöglicht. Seit vergangener Woche war das EWS unter dem Eindruck von Währungsspekulationen unter erheblichen Druck geraten. Allzu offenkundig war geworden, dass die künstlichen Kurse nur noch sehr wenig mit der tatsächlichen Stärke der jeweiligen Währungen zu tun hatte. Vergangenes Wochenende wurde nun die künstliche Fixierung der Währungen weitgehend aufgehoben. Die seit gestern zulässige Schwankungsbreite von plus und minus 15% soll allerdings schrittweise wieder eingeengt werden. Bislang waren Schwankungen von plus minus 2,25% im Falle Spanien und Portugal von 6% möglich. Gerieten Währungen an den Rand dieser Spanne, sprangen die Notenbanken mit Stützungskäufen ein. Zu den Hintergründen der Turbulenzen Professor Rudolf Hicke vom Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Uni Bremen.
Kann man sagen, dass das europäische Währungssystem durch die hohen Schwankungsbreiten abgeschafft worden ist?
Wenn man das Ziel des europäischen Währungssystems sich in Erinnerung ruft, dann muss man sagen, dass mit der Einführung der Bandbreiten mit plus minus 15%, also insgesamt 30%, faktisch das europäische Währungssystem ausgesetzt worden ist. Wenn man sich das am Beispiel des französischen Francs klar macht gegenüber der deutschen Mark, dann gibt es künftig eine Schwankungsmarge von über 9 dm und innerhalb dieses Bereichs schwankt auch der Wechselkurs und man muss deshalb sagen, dass die Bundesbank bzw. die französische Notenbank sich damit der Aufgabe entzogen haben, frühzeitig zu intervenieren. Das EWS, das europäische Währungssystem, ist ausgesetzt. Das haben übrigens auch die zwei Gründer, Giscard d'Estaing für Frankreich und Helmut Schmidt für die Bundesrepublik, auch so erklärt. Das ist zu
Welche Einflüsse hat diese de facto Abschaffung des europäischen Währungssystems auf die Wirtschaftspolitik der EG?
Man muss sagen, dass wir jetzt eine ganz komische Konstellation in der EG haben. Wir haben auf der einen Seite diesen Binnenmarkt, also die Öffnung der Wirtschaftsgrenzen, die Schaffung eines EG-weiten Wirtschaftsraums, zwar noch mit vielen Problemen, wie man ja weiß. Auf der anderen Seite gibt es aber noch immer 12 einzelne Währungen, die im Bereich nationaler Souveränität gesteuert werden. Und wenn jetzt praktisch Exporte gemacht werden oder Importe organisiert werden, müssen die jeweiligen, die das Geschäft betreiben, natürlich mit erheblichen Wechselkursrisiken rechnen. Man kann es aber auch als Beispiel für sich selbst klar machen, wenn ich einen Urlaub plane, sagen wir in 2 Monaten nach Frankreich, da muss ich in den nächsten 2 Monaten ein bisschen aufpassen, wann es eigentlich günstig ist, die D-Mark in französische France umzutauschen.
Ist mit der gescheiterten Währungsunion auch die Wirtschaftsunion und damit die Maastrichter Verträge gescheitert?
Eindeutig sagen, dass das, was in Maastricht beschlossen worden ist, nämlich spätestens bis 1999 eine gemeinsame Währung zu etablieren, eine Währungsunion, dass dieses Ziel in sich zusammengebrochen ist. Übrigens steht es im Maastrichter Vertrag ja auch drin, dass 2 Jahre vorher die Wechselkurse nicht geändert werden dürfen, bevor der Einstieg stattfindet in die Währungsunion. Und so wie sich jetzt die Währungen entwickeln, die ja Ausdruck auch sind sozusagen nationaler Interessenskonkurrenz, kann man nicht davon ausgehen, dass die Maastrichter Beschlüsse beibehalten werden. Meines Erachtens haben die Maastrichter Beschlüsse einen großen Rückschlag erlitten und man muss jetzt nochmal viel kleinere Brötchen backen, wenn man überhaupt in der Integration der EG weitergehen will.
Welche Auswirkungen hat dieser Rückschlag auf die Beschäftigungspolitik der Europäischen Gemeinschaft?
Man muss ja sagen, dass die EG ja sowieso bisher völlig versagt hat, mit ihrem Instrumentarium wirklich auch dazu beizutragen, dass die Arbeitslosigkeit abgebaut wird einerseits und dass auf der anderen Seite auch ein sozialer Raum EG entsteht, eben nicht bloß ein Wirtschaftsraum, sondern ein sozialer Raum, für den dann höhere Normen gelten, was etwa die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen betreffen. Diese Krise des europäischen Währungssystems hat natürlich Rückwirkungen und zwar zweierlei Art. Die einzelnen nationalen Volkswirtschaften werden wieder schärfer gegeneinander konkurrieren. Die Franzosen, der dortige Ministerpräsident hat es ja schon angekündigt, dass die Gangart sozusagen zwischen Deutschland und Frankreich sich jetzt verändert. Das ist das eine. Und zum Zweiten ist ganz deutlich, dass natürlich die westdeutsche, vor allem die westdeutsche Wirtschaft, die stark exportabhängig ist, 60% der Exporte gehen in den EG-Raum, dass dort natürlich sich die Risiken erhöhen und zu der ohnehin schon schwierigen Entwicklung der Exportwirtschaft mangels Nachfrage, was man etwa auch ja in den Industriezentren in Baden-Württemberg sieht, wird jetzt natürlich durch die Währungsinstabilität, werden die Probleme noch größer.
Es gab auch andere Vorschläge, um das europäische Währungssystem zu retten. Frankreich forderte den Austritt der deutschen Währung aus diesem System. Wie beurteilen Sie diesen und andere Vorschläge?
Diskutiert worden in dieser Marathonsitzung in der Nacht. Da ist es ja offensichtlich, wie wir in der Zwischenzeit wissen, sehr heiß zugegangen. Aber wenn dem Vorschlag Frankreich Folge geleistet worden wäre, nämlich die deutsche Währung rausgenommen worden wäre aus dem EWS, dann wäre das EWS praktisch endgültig tot gewesen. Die D-Mark hat ja da sowas wie eine imperialistische Funktion, vornehmer formuliert, nennt man das Ankerfunktion. Und wenn man den Anker rausnimmt aus dem europäischen Währungssystem, dann bricht auch das ganze System zusammen. Das war meines Erachtens auch nur eine Pokerhaltung der Franzosen. Die Franzosen ihrerseits wollten natürlich mit aller Gewalt, und dafür habe ich auch großes Verständnis, eine Abwertung ihrer Währung vermeiden. Und dann hat man einfach zu der salomonischen Lösung gegriffen und hat gesagt, wir werten erstens den Franc nicht ab offiziell, also wir machen keine neue Festlegung des bilateralen Leitkurses, man nennt das Realignment. Wir machen auf der anderen Seite, schmeißen aber auch die Deutschen nicht aus dem Währungssystem raus und wir suchen die Lösung darin, dass wir einfach die festen Kurse erheblich stärker flexibilisieren und die Bandbreite von +/-15% einführen.
Wie ist die Ankerfunktion der deutschen Währung für das EWS begründet?
kommt zum Ausdruck, dass schon historisch lang gewachsen die deutsche Wirtschaft sehr stark ist. Sie hat vor allem ja sehr große Vorteile in der internationalen Konkurrenz. Das zeigt sie auch in der hohen Exportquote, also dem Anteil der Exporte an Gütern ins Ausland. Das hat sich nun zwar durch die deutsche Einigung alles etwas verschlechtert, und das Kuriose ist ja, dass einige wirtschaftliche Daten in Deutschland schlechter sind als in Frankreich, aber offensichtlich sind diejenigen, die an Kapitalmärkten zu tun haben, der Meinung, dass doch insgesamt der Standort Deutschland nicht so pessimistisch einzuschätzen ist, wie das etwa einige Wirtschaftsakteure tun, um weiteren Sozialabbau durchzusetzen. Also Deutschland wird eben als ökonomische Macht noch in der Welt wahrgenommen.
Hat Deutschland bei dem Treffen in Brüssel rein nationale Interessen wahrgenommen?
Zwischenzeit absolut unbestritten, dass die Deutsche Bundesbank in einem Dilemma stand. Sie hätte praktisch außenwirtschaftlich mit Blick auf das europäische Währungssystem die Zinsen senken müssen, damit die Franzosen den Spielraum bekommen, ihre Zinsen auch zu senken. Auf der anderen Seite hat die Bundesbank gesagt, innenwirtschaftlich kann sie das nicht machen, weil sie Inflationsgefahr sieht, wenn sie den Zinssatz senkt und damit die Geldversorgung verbilligt. Und sie hat sich in diesem Konflikt, in diesem außenwirtschaftlichen gegenüber innenwirtschaftlichen, binnenwirtschaftlichen Konflikt eindeutig für nationale Interessen entschieden. Sie hat gesagt, mir ist die D-Mark in der Bundesrepublik, deren Stabilität wichtiger als die Entwicklung in den anderen EEG-Staaten, und daher kommt auch der Ingrimm und kommt auch der Frust der anderen Partner, etwa insbesondere von Frankreich aus, die darunter leiden, aber die Engländer versprühen ja nun in der Zwischenzeit auch große Häme, weil sie dem ganzen Zauber der Währungsunion ohnehin noch nie viel abgewinnen konnten.
So, nun abschließend die Frage, was für Möglichkeiten stehen noch offen, um zu einer europäischen Einigung zu gelangen?
Ja, insgesamt ein Anhänger des Voranschreitens in der europäischen Integration, auch insbesondere aus politischen Gründen. Aber was wir jetzt lernen aus dieser währungspolitischen Krise, ist doch, dass die Integration viel stärker und breiter angelegt werden muss auf eine abgestimmte Wirtschaftspolitik, auf eine abgestimmte Finanz- und auch Geldpolitik, auf Strukturpolitik, die dazu beiträgt, dass in Europa die regionalen Gefälle nicht noch größer werden, dass die armen Regionen nicht noch mehr verarmen, weil sie unter den Druck geraten der Reichtumszonen der EEG. Also man muss hier viel breiter und dann natürlich auch viel langsamer die ökonomische Entwicklung einigermaßen anpassen, und es muss immer wieder zwischendurch getestet werden, ob jeweils die betroffenen Mitgliedsländer und vor allem ihre Bevölkerung dazu bereit ist, überhaupt Souveränitätsrechte abzugeben an übergeordnete Instanzen, in dem Fall an die EEG. Und immer dann, wenn das nicht der Fall ist, dann lässt sich eben die Integration nicht fortsetzen. Also
ihr hört das Tagesinfo vom 3. August 1993.
Soweit das Gespräch mit Professor Hicke vom Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Uni Bremen.
So, jetzt machen wir einfach noch in den verbleibenden 10 Minuten noch Folgendes. Wir kommen einfach nochmal zurück aufs Morgenradio. Da haben wir nämlich heute zu dem Thema, was ihr gerade eben gehört habt, die Presseschau gemacht. Und die stellen wir euch jetzt einfach nochmal vor, was so die gängigen der herrschenden Zeitungen hierzulande, eine kleine Ausnahme dabei, was die zum Thema Währungsturbulenzen, wie gerade eben ja dargestellt, zu sagen hatten. Und zwar am heutigen Tag. Wie ihr also vermutlich mitgekriegt habt, kam es am vergangenen Wochenende zu dieser ernsthaften Krise. Die Einrichtung EWS, nochmal als Zusammenfassung, ist also der zentrale Baustein im europäischen Haus der kapitalistischen Märkte. Durch diese EWS werden die Wechselkurse der nationalen Währungen untereinander quasi künstlich festgehalten. Handel und Währungsaustausch innerhalb der EG werden dadurch erst in der heute üblichen Weise also ermöglicht. Vergangenes Wochenende dann diese Krisensitzung, gerade eben ja gehört, von den europäischen Finanzministern. Das Resultat, die künstliche Fixierung der Währungen ist weitgehend aufgehoben worden. Aus psychologischen Gründen zwar nicht so ganz. Seit gestern ist die zulässige Schwankungsbreite aber auch, wie ihr gerade gehört, 30%. Für den Wirtschaftschefredakteur der Süddeutschen Zeitung aus München kommt der EWS Crash keineswegs unerwartet. Für ihn ist die Fixierung auf ehemals plus minus 2,5% ohnehin unrealistisch gewesen.
Ja, die Süddeutsche von heute schreibt unter der Schlagzeile fataler Währungsirrtum. Aber so muss der Schier zwangsläufig kommen, nachdem die EWS-Mitgliedsländer viele Jahre die Anpassung ihrer Wechselkurse an die jeweiligen Marktverhältnisse verweigert und daraus eine hochpolitische Prestigefrage gemacht hatten. Allein unter der Bedingung einer ständigen Adjustierung aber konnte das EWS längerfristig überhaupt funktionieren. Denn es ist reines Wunschdenken, zu glauben, man könne den Außenkurs einer Währung stabil halten, im Inneren aber finanziell, wirtschafts- und sozialpolitisch ganz nach eigenem nationalen Gusto verfahren. So bequem geht es eben nicht. An diesem fatalen Irrtum war zu Beginn der 70er Jahre schon das internationale Festkursgefüge von Bretton Woods gescheitert. Auch das EWS kann, wenngleich hier die Festkurse lediglich für eine Handvoll europäischer Länder galten, daran zugrunde gehen. Die EWS-Krise ist für die Solidarität des geplanten Einheitsgeldes ein schlechtes Omen.
Während, wie ihr gerade gehört habt, bei der Süddeutschen Zeitung eher währungstechnische Gedanken gewälzt werden, denkt man bei den Frankfurter Bankern, deren Organ der FAZ, eher in nationalen Dimensionen. Der Blick wird nach Frankreich gerichtet. Dort fielen vor gut 10 Jahren die Würfel Richtung einer Wirtschaftspolitik, die in erster Linie auf eine stabile französische Währung ausgerichtet war. Auch das ist ja gerade eben in dem Interview schon gesagt worden. Der Franc sollte die Mark als inoffiziell europäische Leitwährung ablösen. Dementsprechend der FAZ-Kommentar.
Entsprechend schmerzlich wird als Niederlage empfunden, was am Wochenende in Brüssel vereinbart worden ist. Um das zu verwinden, wird in den kommenden Wochen mit noch längeren Finger auf Deutschland gezeigt werden. Auf Frankfurt und die Bundesbank, auf Bonn und die Schulden, auf türmende Finanzpolitik. Bei den Neogullisten werden jene Politiker um den Parlamentspräsidenten...
Den weiß ich auch nicht, wie man ausspricht, vergiss.
Auftrieb bekommen, die schon immer gegen Maastricht und die Währungsunion waren, die auf alten französischen Weg zurückkehren wollen. Auf Protektionismus, mehr staatliche Ankurbelung der Wirtschaft, mehr Inflation, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, eine Milchmädchenrechnung, die Deutschen seit der Zeiten Helmut Schmidts wissen.
In ähnlichen Dimensionen, wie die FAZ gerade gehört, kommentiert auch die eher sozialdemokratische Frankfurter Rundschau. Auch hier stehen Überlegungen zum französisch-deutschen Verhältnis im Mittelpunkt, allerdings mit Schwerpunkt auf die nationale Situation der BRD nach dem Anschluss der DDR.
Die rein national ausgerichtete Zinspolitik der Bundesbank hatte Paris zum Schluss so weit getrieben, einen Ausschluss der Deutschen aus dem EWS zu verlangen, bis Bonn die vereinigungsbedingten Lasten bewältigt hat. Frankreich und die anderen Länder sind verständlicherweise nicht länger bereit, die Vereinigungskosten über das EWS mitzutragen. Zum Glück hat Paris sich nicht durchsetzen können. Ein Ausschluss Deutschlands wäre der schnelle Tod für den Maastricht-Vertrag über die Europäische Union gewesen und hätte Deutschland noch tiefer in die Renationalisierung getrieben. In Brüssel hat sich Europa noch einmal Atem verschafft.
Hat sich also ein weiteres Mal die Interessenlage der hiesigen nationalen Wirtschaft durchgesetzt? Bestimmt tatsächlich die starke Mark den politischen Kurs der EG? Die in Ostberlin erscheinende kleine Zeitung Junge Welt kommentiert in diese Richtung.
Alles zusammengenommen bedeutet dies, dass die Bundesrepublik Deutschland trotz ihrer angeschlagenen Wirtschaftsstärke weiter den Kurs bestimmen kann, in welchem Tempo und auf welche Weise sich die Europäische Union insbesondere auf der wirtschaftlichen und finanzpolitischen Strecke vollziehen wird.
Bleiben wir nochmal kurz in Berlin, von der gerade gehörten Jungen Welt, allerdings nun zum neuen Deutschland. Dort herrschen Überlegungen vor, in welcher Weise die Neubestimmung des EWS zu Auswirkungen auf die hiesige Wirtschaft und damit die Beschäftigten führen wird.
In der Tat wird das kaum beengte Spiel der Kräfte auf dem Markt für neue Wechselkurse sorgen. Die Unsicherheiten sind höchst fatal, einige Sicherheiten nicht minder. So werden die deutschen Exportindustrien und damit auch deren Beschäftigte im Auslandsgeschäft wegen der faktisch eintretenden Abwertung der meisten anderen Währungen schlechten Zeiten entgegengehen. Auch für die Verbraucher werden die Zeiten unsicherer werden. Denn die Preise, die sie für ausländische Agrarprodukte zu zahlen haben, richten sich auch nach den Wechselkursen. Da werden Händler und Verbraucher noch manche Überraschung erleben. Musik.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. August 1993.
So, jetzt haben wir die vielen Zeitungen vom Mischpult wieder runtergeräumt, haben jetzt mindestens genauso einen hohen Stapel Zettel vor uns liegen, und zwar die Veranstaltungshinweise. Wir fangen, ich glaube, das passt auch so vom Stil ein bisschen gerade zu der Musik, diesem säuselnden Saxophon an, mit einem Film, der heute Abend im kommunalen Kino läuft, ein Film mit Romy Schneider. Ich kündige euch mal das kurz hier anhand dieser Broschüre vom kommunalen Kino an. Michel heißt es dazu zu der Story im Film. Michel ist im Begriff, nach Caracas abzufliegen, doch kaum ist er in Roissy angekommen, als er unvermittelt nach Paris zurückfährt. Seine Abreise ans andere Ende der Welt war aufgrund eines Abkommens zwischen seiner Frau und ihm beschlossene Sache. Seine Frau, die langsam dahinsiecht, möchte ihrem Leiden ein Ende machen und hat sich für den Freitod entschieden. Er hingegen soll auf eine weite Reise gehen und eine neue Liebe finden, die Liebe einer anderen Frau. Er hat es nicht fertig gebracht, abzureisen. Halb wahnsinnig vor Schmerz, vor Wut und vor innerem Aufbegehren gegen das Schicksal klammert er sich nun an jene andere Frau, die er soeben zufällig angerempelt hat, als er aus dem Taxi stieg. Was er jedoch nicht bemerkt, ist, dass sich die Lydia ebenfalls wie eine Ertrinkende an ihn klammert, denn sie ist genauso verzweifelt wie er. Das, was sie einander geben, ist nicht Liebe, sondern gegenseitige Unterstützung. Die Liebe einer Frau in der Regie von Konstantin Costa-Gavras, Drehbuch Costa-Gavras und Christopher Frank nach einem Roman von Romain Gary. Dieser Film heute Abend im kommunalen Kino, dauert gut anderthalb Stunden, beginnt um 22 Uhr. Ja, Punkt. Jetzt?
In Südspanien findet diesen Monat ein internationales Treffen in Castillo de Castellas statt, in Andalusien, Spanien. Die Navajo- und Hopi-Indianer sowie die Rainbow People wollen ein großes Kulturfest für die Menschheit veranstalten. Erwartet werden 15.000 Leute aus allen Himmelsrichtungen. In dem Gebiet soll weiterhin ein Projekt für Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt und eine alternative naturnahe Lebensform aufgebaut werden. Kontaktadresse ist das Hotel La Almoramia vielleicht? Die Telefonnummer ist Spanien 956-69-30-5002. Und nochmal 956-69-30-5002. Sonst ruft nochmal an.
Wieder am kommenden Donnerstag, für diejenigen, die ein bisschen längerfristiger planen, einen Film in der ADW, der Aktion Dritte Welt, im Rahmen ihres kritischen Seminars zu sehen. Ein Video über den Film Rodney King, die Riots 1992 und die Aufstandsbekämpfung in Los Angeles. Der Film läuft in Originalfassung, wird aber vorher und zwischendurch erläutert, sodass man auch ohne perfekte Englischkenntnisse ganz gut durchkommt. Im Film selber, der nach den Riots, aber vor dem zweiten Verfahren gegen die Bullen, die Rodney King fast totgeschlagen hätten, produziert wurde, geht es um dreierlei.
Ja, und zwar einmal geht es da um die Schilderung des Falls Rodney King, und zwar zum größten Teil anhand des Videos, das auch vor Gericht eine große Rolle gespielt hat.
Da geht es in Punkt 2 um das Los Angeles Police Department, die Ausbildung dort und die Zwangsläufigkeit, mit der der Chorgeist des LAPD, das wohl die Polizei dort, auf die Institutionalisierung rassistischer Übergriffe hinausläuft.
Ja, und zum Schluss geht es dann noch um die Rolle des LAPD als quasi militärische Aufstandsbekämpfungsmaschinerie.
Vor dem Film gibt es ein kurzes Einführungsreferat, danach wird Zeit für Diskussionen und Fragen sein. Das Ganze findet, wie gesagt, am Donnerstag statt, und zwar um 19.30 Uhr im Strandcafé.
Heute Abend gibt es auch wieder die Volksküche. Heute findet sie statt im Infoladen in Freiburg in der Clara-Straße. Und zwar gibt es passend zum Wetter verschiedene Salate. Einmal süß-sauren Reissalat, dann Grünsalat und einen Tomatensalat.
Das Rottweiler Zeltfestival findet immer noch statt. Heute am 3.8. gibt es Bim-Bom, faszinierendes Varieté aus Moskau. Um halb acht.
Nochmal die Kontonummer von gerade eben dem gehörten Beitrag.
Das ist die Nummer 999-800-9600. Die Bankleitzahl 100-200-00.
Während der Sendung hatten wir das angekündigt, dass wir die Kontonummern nochmal sagen. Das geht bei dem Thema um diese Kasse für Abtreibungen, die in Berlin jetzt zurzeit gerade gegründet wird. Der Zettelberg ist abgebaut. Wir verabschieden uns. Verantwortlichen hier im Studio waren heute zum Beispiel Andreas
und Steffi
und Kirsten.
Die Christine hat im Hintergrund noch mitgewurschtelt.
Und Annette.
Ja, in diesem Sinn sagen wir tschüss, bis demnächst. Und übrigens, morgen gibt es auch ein Info, auch wenn ihr damit vielleicht gar nicht rechnet, aber morgen Mittwoch auch ein
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.